ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin, zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute unter anderem gefüllte Champignons.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Auf jeden Fall absolute Freude. Und ja, also wir hätten niemals gedacht, dass wirklich, dass es so schnell ging. Und als es dann plötzlich, ja, ist positiv und bist schwanger, das war so, ja, schön.
Das war Manuela, die erste Schwangere bei den Ernährungsdocs. Und weil sie übergewichtig war, hatte sie ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftsdiabetes. Und deshalb hat sie sich von Ernährungsdoc Matthias Riedel beraten lassen. Und der ist jetzt auch bei mir im Studio. Hallo Matthias.
Moin Julia.
Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und leitest das von dir gegründete Medicum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Und das Thema Ernährung in der Schwangerschaft, das liegt dir am Herzen, oder?
Ja, das liegt mir seit langem am Herzen. Das Thema Schwangerschaftsdiabetes wollte ich immer mal schon gerne als Fall mit in die Enox bringen. Es ist total wichtig.
Bevor wir jetzt mehr über Manuelas Schwangerschaft reden und die Ernährung dabei, hast du mir wieder was zum Probieren mitgebracht. Das sieht aus wie so, ja, Kichererbsen, aber so irgendwie.
Ja.
Die, so, geröstet oder so.
Sie, also wie kleine Mini-Haselnüsse, ne? So, weil sie so ein bisschen dunkel geröstet sind. Probier mal.
Moment.
Magst du Kichererbsen?
Mittlerweile ja.
Schmeckt's?
Wow. Mhm. Ja, also man schmeckt Kichererbse, aber es ist wirklich wie so ein Snack.
Mhm. Und ja, schön würzig, wie so ein, ja, also du nimmst dafür einfach Kichererbsen aus dem Glas, gießt sie ab, abspülen. Und dann kommt da noch Öl dazu, bisschen Rauchsalz, Kurkuma, Kümmel. Also das kannst du auch machen, wie du willst. Paprikapulver, wenn du Kurkuma oder Kümmel nicht so magst. Das kannst du in der Pfanne braten oder steckst du in den Ofen für 15 bis 20 Minuten. Fertig ist der Snack. Und vor allen Dingen, im Gegensatz zu jetzt Chips oder so, da ist Eiweiß drin, Ballaststoffe. Und kein Acrylamid, ne?
Also ein gesunder Snack. Und das Rezept dafür, das findet ihr natürlich in unseren Shownotes und vielleicht auch bald bei mir zu Hause. Ist nämlich wirklich sehr lecker. Diesen Snack hast du Manuela empfohlen. Und ihre Geschichte, die erzählen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs Akte.
Manuela war 33, als sie schwanger wurde. Und für sie ist damit, muss man sagen, echt ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ihr Freund Kevin, der hat sich natürlich auch total gefreut, dann Vater zu werden. Und in Manuelas Familie, da gab es schon Zwillinge und deshalb hat er darüber den einen oder anderen Scherz gemacht.
Er hat halt immer so rumgewitzelt, ne? So, ja, wir kriegen bestimmt zwei, wir bekommen bestimmt zwei. So, bevor wir den ersten Ultraschalltermin dann hatten, so war es dann halt auch, ne? Beim ersten Ultraschalltermin kam dann halt gleich raus und zwei.
Ja, sie war also tatsächlich dann auch mit Zwillingen schwanger. Und von ihrer Frauenärztin hat sie dann so einen Flyer bekommen mit Lebensmitteln, ne, auf die sie dann eben verzichten sollte. Aber hat sich dann eben noch konkretere Tipps gewünscht, ne? Übergewicht und Zwillinge, sind ja schon Faktoren, die ja eine Risikoschwangerschaft begünstigen können.
Ja, enorm. Denn durch dieses Übergewicht hatte Manuela ja ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Schwangerschaftsdiabetes. Und das wiederum steigert das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, aber auch Frühgeburten, erhöhtes Geburtsgewicht. Und damit natürlich die Komplikationen bei der Geburt.
Ja, wir werden ja alle irgendwie immer dicker oder immer mehr Menschen werden übergewichtig, ne? Und deshalb ist Übergewicht natürlich auch ein zunehmendes Problem bei Schwangeren. Und mehr als 40% der Schwangeren sind übergewichtig. Das steht in einem aktuellen Bericht des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Und über dieses Übergewicht in der Schwangerschaft, darüber hast du dich auch mit Volker Ragosch ausgetauscht. Der ist Chefarzt der Gynäkologie der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona. Und das Gespräch findet ihr natürlich in der Mediathek. Und den Link, den stellen wir euch in die Shownotes.
Ja, viele denken ja, dass Übergewicht nur für einen selbst Konsequenzen hat. Aber während der Schwangerschaft machen die ungeborenen Kinder im Mutterleib ja den Stoffwechsel der Mütter mit. Mhm. Das heißt, dass die Kinder von Müttern mit Schwangerschaftsdiabetes später ein höheres Risiko haben, selber Diabetes Typ 2 oder Übergewicht zu bekommen. Außerdem fördert eine ungünstige Ernährung, dass die Geburtsgewichte der Kinder steigen. Und so ein übergewichtiges Kind, das mit größerer Wahrscheinlichkeit dann auch per Kaiserschnitt zur Welt kommen müssen.
Ja, und die Ernährung in der Schwangerschaft, die ist ja auch noch aus anderen Gründen wichtig, nicht nur um Übergewicht zu vermeiden. Das ist ja ein Thema, was dir besonders wichtig ist, nämlich die ersten 1000 Tage. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist viel zu wenig verbreitet, das Wissen darüber. Das ist nämlich die Zeit von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag. Das sind die 1000 Tage. Und in dieser Zeit entscheidet das Gewicht der Mutter, aber auch das Essverhalten ganz enorm über die späteren gesundheitlichen Risiken von den Kindern. Mhm. Und das ist vielen nicht bewusst. Da geht es um solche Dinge wie ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, wie wir gerade erwähnt haben, Diabetes Typ 2. Und das kann man durch den Lebensstil enorm beeinflussen. Und das ist ein Zeitfenster, das man nutzen sollte, wenn man die Gesundheit seiner Kinder fördern möchte.
Ja, das wollen ja wahrscheinlich alle, ne?
Genau.
Und deshalb ging es dir bei Manuelas Ernährungsstrategie eben auch darum, ja, möglichst wenig Gewicht zuzunehmen. Ein bisschen ist ja normal. Ich meine, das Kind wiegt was, ne? Die Plazenta. Und natürlich lagert man auch Wasser ein, damit das Kind eben geschützt ist im Bauch. Und aber trotzdem, ne, sollte man eben versuchen, da nicht zu viel zuzunehmen. Und sie sollte eben auch möglichst viele Nährstoffe und Vitamine aufnehmen. Also genau, Nährstoffdichte, aber eben keine Kaloriendichte. Und da hat es irgendwie an allen Ecken noch so ein bisschen gehapert. Ne? Das habe ich in der Fernsehsendung echt eindrücklich sehen können.
Ja, durch Manuelas Ernährungsprotokoll konnte ich ausrechnen, dass sie pro Tag ein Drittel ihres Energiebedarfs, da muss man sagen, ein Drittel ihres Energiebedarfs hochverarbeitete Produkte gegessen und getrunken hat. Also Süßigkeiten, Schokolade, Backwaren, Chips, aber auch Limonaden, Proteinprodukte und Zuckerersatzpulver. Das ist gerade sehr modern. Und immerhin liegt Manuela nur bei einem Drittel. Mhm. Der Durchschnitt bei den Schwangeren, das sagen die Studien, liegt bei 50%. Sie war damit also noch mal besser als der Schnitt. Aber das sind lauter Produkte, die dem Kind nichts bringen.
Naja, ne, also das ist ja für uns alle ungesund, das wissen wir
ja
mittlerweile. Ne? Aber welche Gefahren kann das denn speziell dann jetzt während der Schwangerschaft mit sich bringen?
Ja, wir wissen aus einer Studie, dass Schwangere, die sich viel von diesen hochverarbeiteten Produkten ernähren, das Wachstum ihrer Kinder behindern können. Also die Kinder entwickelten sich schlechter, sind schlechter gewachsen, je mehr hochverarbeitete Produkte gegessen wurden.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
Ja,
aber es geht ja noch weiter.
Ja.
Auch die vielen Weißmehl- und Zuckerprodukte, die sind ja auch ein Problem.
Genau. Ne? Durch diese Lebensmittel kommt es immer wieder zu Blutzuckerspitzen. Und es muss vom Körper der Mutter jedes Mal Insulin ausgeschüttet werden. Jetzt muss man aber wissen, dass durch die Schwangerschaft quasi eine gewisse Insulinresistenz besteht. Die Schwangere ist ja sehr stark belastet durch die Schwangerschaft, durch die ganzen Systeme. Das heißt, durch hormonelle Veränderungen wird die Wirkung von Insulin abgeschwächt. Und deshalb produziert die Bauchspeicheldrüse bis zum Vierfachen der normalen Insulinmenge. So, und dafür muss man gesund sein. Dadurch ist es jetzt noch wichtiger, Weißmehl und Zucker zu reduzieren, um die Bauchspeicheldrüse nicht noch zusätzlich zu belasten. Und wenn man das schafft, dann hat man ein geringeres Risiko, ein deutlich geringeres Risiko für einen Schwangerschaftsdiabetes. Der kann dann sogar weggehen, wenn man das alles richtig macht.
Naja, und weniger Weißmehl und Zucker, das hilft ja eben auch noch dabei, die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft in Grenzen zu halten.
Das ist enorm wichtig, weil Weißmehl und Zucker sind in unserer Gesellschaft so weit verbreitet und das wird dann diesen Frauen in der Schwangerschaft, die Neigung dazu haben für den Schwangerschaftsdiabetes, das wird ihnen zum Verhängnis. Und der andere Punkt ist, dass in der Schwangerschaft auch noch der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen stark erhöht ist. Aber diese hochverarbeiteten Produkte sind eben arm an wirklich gesundem Zeug. Das heißt, die Frau darf gerade in der Schwangerschaft eigentlich nicht dieses hochverarbeitete Zeug essen, was inhaltsleer ist, weil jetzt braucht sie wirklich echte Lebensmittel.
Ja, deshalb hat Manuela ja quasi substituiert, ne? Wie wahrscheinlich viele Schwangere, ja, hat sie eben täglich Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ein paar sind ja, glaube ich, auch wichtig, aber sie hat insgesamt 9 Kapseln am Tag genommen. Es wird ja auch viel Werbung gemacht, so für Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft. Und Manuela hatte einfach den Eindruck, sie braucht das.
100% sicher weiß ich es nicht, weil es wurde nie kontrolliert, ob ich irgendwo einen Mangel habe. Aber einfach für mich habe ich das Gefühl, es tut mir gut.
Ja, also der Markt der Nahrungsergänzungsmittel ist ein Milliardenmarkt mit zunehmender Tendenz. Und Manuela hatte ein Präparat mit 25 Inhaltsstoffen. Und zusätzlich hat, ja, Wahnsinn, ne? Zusätzlich hat sie noch Omega-3 und Vitamin D eingenommen. Und damit war Manuela teils unter, aber auch teils überversorgt. Und was sie wirklich brauchte, eigentlich sind Folsäure, Jod, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Also nur 4 Substanzen. Und das ist in der Schwangerschaft nicht über die normale Ernährung zu schaffen.
Ja, zu den genauen Nahrungsergänzungsempfehlungen, da kommen wir gleich nochmal drauf im Ernährungsdocs Wissen. Im Verlauf der Schwangerschaft ist ja auch der Eisenbedarf aber oft erhöht, ne? Also sogar doppelt so hoch wie sonst. Aber das lässt sich ja durch die Ernährung eigentlich ganz gut ausgleichen, oder?
Richtig. Jeder verbindet ja Eisen mit Fleisch. Mhm. Da ist viel Eisen drin, richtig. Aber was viele nicht wissen, ist, dass Spinat, Schwarzwurzeln, Samenkerne, Nüsse, Hülsenfrüchte, Hirse, aber auch Haferflocken ganz tolle Eisenlieferanten sind. Das pflanzliche Eisen wird zwar wesentlich schlechter aufgenommen, aber mit so einem kleinen Trick kann man die Aufnahme verbessern. Und dafür braucht man Vitamin C-reiche Lebensmittel. Also zur Hauptmahlzeit einfach Vitamin C-reiche Lebensmittel dazu, wie Beeren, Orangen, Kiwi, Paprika, Brokkoli, Petersilie oder Grünkohl zum Beispiel. Und schon ist die Eisenaufnahme verbessert. Mhm. In einigen Fällen muss man allerdings doch eine Nahrungsergänzung mit Eisen erwägen. Mhm. Aber das sind dann Einzelfälle.
Ja, wer mehr zum Thema eisenreiche Ernährung wissen möchte, kann gerne mal in Folge 14 reinhören. Da sind wir da sehr genau drauf eingegangen. Aber neben Eisen steigt in der Schwangerschaft ja auch noch der Eiweißbedarf.
Ne? Richtig. Da entsteht ja so ein Kind, das braucht ja viel Eiweiß, mhm, beim Entstehen. Und ab dem 4. Schwangerschaftsmonat ist der Eiweißbedarf um 10 Gramm pro Tag erhöht. Das ist recht viel. Eiweiß liefert wichtige Baustoffe für Zellen. Da wird dann Muskulatur, Knochen, Sehnen, aber auch das Gehirn draus gebaut. Es ist also entscheidend für das Wachstum der Kinder.
Wir haben es jetzt schon öfter in diesem Podcast besprochen, aber ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was sind gute Eiweißquellen für uns?
Ja, also gute Eiweißquellen sind, klar, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier. Die werden sehr, sehr gut aufgenommen. Wichtig sind aber auch für unsere Gesundheit und auch die der Schwangeren, auch die des Kindes, auch pflanzliche Eiweiße wie Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse, Hafer, Quinoa oder Pilze. Und hier kommt es wieder auch auf die Kombination an. Kartoffeln mit Eiern oder Quark, Haferflocken mit Milch, Vollkorn mit Nussmus. Diese Kombis, diese Eiweißkombis, die kann der Körper besser aufnehmen. Also das pflanzliche Eiweiß wird in der Kombi von verschiedenen Eiweißen viel besser aufgenommen.
Ja, das ist dann diese biologische Wertigkeit, die dann steigt, ne? Da haben wir hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Ganz genau.
Und mehr zum Thema eiweißreiche Ernährung, das erfahrt ihr auch in unserer Folge 6. Hört da gerne nochmal rein. Um die ganzen Tipps aber besser zu veranschaulichen, hast du Manuela eben auch Gerichte, ja, was sie so mal an einem Tag essen kann, irgendwie gezeigt. Zum Frühstück gab es dann Quarkcreme mit Früchten, zum Mittagessen dann Nudeln mit Linsenbolognese und zum Abendessen ja einen leckeren Brokkoli-Tofu-Wok. Und es waren ja auch Snacks erlaubt, zum Beispiel diese Kichererbsen, die wir hier vorhin mal probiert haben.
Mhm, die stehen hier noch, lecker, die duften noch schön. Ja, natürlich sind in der Schwangerschaft auch mal Snacks erlaubt, ganz klar. 1 bis 2 kleine Zwischenmahlzeiten, dann aber lieber kohlenhydratarm. um die Gewichtszunahme niedrig zu halten. Zum Beispiel kann man auch Oliven mit Käsewürfeln nehmen oder aber auch Kokospralinen. Lecker, ne?
Ja, das klingt richtig gut.
Ja.
Auch diese Rezepte findet ihr natürlich alle in unseren Shownotes. Und mit all diesen Infos hat dann Manuela ja wirklich fleißig losgelegt, ne?
Ja, ja, zum Frühstück gab es bei ihr dann auch mal Brot mit Aufschnitt und Gemüse. Aber sie hat sich auch mal eiweißreichen Quark mit ballaststoffreichen Flohsamenschalen mit Obst zubereitet.
Das sah dann so ein bisschen aus wie so ein Grießpudding.
Ja, und das hat sie ohne dieses Zuckerersatzpulver dann gegessen.
Super.
Außerdem, ja, das war mir wirklich ein Dorn im Auge, weil das Chemie ist, ne? Im Wesentlichen. Außerdem hat sie auch noch die Limonaden reduziert und sie hat den süßstoffhaltigen Getränkesirup weggelassen.
Ja, und dann hat sie noch einen Tipp von dir bekommen, nämlich Mandeln zu knabbern. Sie hatte nämlich Sodbrennen.
Und manchmal wird das wirklich so schlimm, dass ich mich wirklich hinsetzen muss und dann im Sitzen schlafen muss. Wenn ich wirklich merke, die Mandeln werden nicht helfen, dann nehme ich was aus der Apotheke.
Ja, Schwangere haben eben oft Sodbrennen. Ja, es ist eine besondere Belastungssituation. Je größer der Bauch, desto mehr drückt die Gebärmutter ja auch gegen den Magen und den Darm. Und dadurch kommt es zu dieser aufsteigenden Magensäure. Und bei Sodbrennen kann es eben helfen, Mandeln zu essen.
Wie genau helfen die gegen Sodbrennen?
Ja, Mandeln sind sehr eiweißreich und Eiweiß unterstützt dabei, die Magensäure quasi zu neutralisieren. Aber dabei ist es wichtig, dass die Mandeln gut und lange gekaut werden. Denn die Wirkung kann erst eintreten, wenn die Mandeln wirklich zu so einer ganz feinen, breiigen Masse zerkaut worden sind.
Unterm Strich kann man ja aber, wenn wir jetzt nochmal zurück zu Manuela kommen, sagen, dass bei der Ernährungsumstellung bei ihr jetzt noch nicht so alles richtig rund lief. Aber ihr Blutzuckerwert und die Gewichtszunahme, die waren eben im Normbereich. Und das war ja wirklich, wirklich wichtig. Also wirklich schon mal ein Erfolg. Und bis zur Geburt hatte sie auch wirklich insgesamt wenig Beschwerden, außer dem Sodbrennen halt, ne?
Richtig. Das hat mich ganz besonders gefreut. Sie hatte keinen Schwangerschaftsdiabetes bekommen. Das war toll.
Ja, es ist natürlich schön, dass es nicht eingetroffen ist. Mhm. Ne? Und mir ging es ja auch wirklich, wirklich gut in der Schwangerschaft.
Bis kurz vor der Geburt, da gab es dann wirklich nochmal eine ziemlich ernste Komplikation.
Ja, sie hatte eine Präeklampsie. Umgangssprachlich, früher nannte man das eben auch Schwangerschaftsvergiftung. Medizinisch sagt man das nicht, aber macht es deutlich eigentlich, was da passiert, das Wort. Das Risiko ist dafür bei Zwillingsschwangerschaften und dann noch bei Übergewicht stark erhöht. Manuela hatte so Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bluthochdruck und sehr, sehr starke Wassereinlagerung. Also, wenn einer Schwangeren so etwas auffällt, muss das sofort abgeklärt werden zwischen den Kontrollen, dann nochmal extra zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Da kann man nicht mit warten. Manuela musste ab dem Zeitpunkt dann in der Klinik bleiben, bis ihre Kinder reif genug waren, damit sie per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden konnten.
Ja, und durch die Wassereinlagerung hatte Manuela dann bis zur Geburt doch auch noch mehr zugenommen, als eigentlich erhofft war, ne?
Das ist richtig. Aber die gute Nachricht war, sie hatte 10 Wochen nach der Geburt schon 7 Kilo weniger als vor der Geburt. Daher vermute ich, dass die Gewichtszunahme auch eben durch diese enorme Wassereinlagerung bedingt war. Manuela hatte so viel Wasser im Körper, dass sie ihre Finger kaum bewegen und nicht mal einen Stift halten konnte. Also das war schon ein Hammer.
Mhm. Naja, aber man muss ja dann auch sagen, als sie dann das Gewicht einfach wieder abgenommen hatte, ist der Blutdruck auch wieder runtergegangen, ne? Also das hat sich alles wieder normalisiert.
Das hat sich normalisiert, ja, und sie sollte dann die Tabletten, die sie bekommen hat, langsam ausschleichen lassen.
Ja, und dann kam Manuela ganz stolz und glücklich mit ihren beiden Zwillingen zu dir zum Abschlussgespräch aus Praxisboot. Das waren die ersten Babys bei euch an Bord, oder?
Ja, das waren die ersten Babys. Wir waren schon mehrfach an. Aber die kamen dann erst später, eben nach Drehschluss, ne? Also Ende gut, alles gut. Kuno und Thea waren super drauf und haben ordentlich Krach gemacht, ne? Also
ja, hatten vielleicht Hunger oder so.
Wie sie so sind, ne?
Genau. Die Kinder sind dann nach der 37. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, aber insgesamt ist die Geburt gut verlaufen, muss man sagen.
Ja, Kuno hatte 3050 Gramm, Thea 2740, also auch für Zwillinge ein normales Geburtsgewicht.
Ja, man muss aber sagen, also das ist jetzt natürlich alles normal, aber wenn die Mutter übergewichtig ist in der Schwangerschaft, dann kann es ja schon auch dazu führen, dass man schon eine Veranlagung dafür hat oder das eben an die Kinder weitergibt, dass das im späteren Leben vielleicht für die auch nicht so leicht ist, ne, Normalgewicht zu halten.
Das ist richtig. Aber die gute Nachricht dabei ist, die Eltern können ja gegensteuern, indem sie Vorbild sind. Und Kinder lernen ja auch am Vorbild der Eltern. Und wenn sie gesunde Ernährung vorgelebt bekommen, dann kann sie das vor Übergewicht und den Folgekrankheiten wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und Fettleber schützen. Niemand ist sozusagen dieser genetischen Vorbelastung hilflos ausgeliefert. Wenn man sich daran hält und gesund lebt, dann werden diese ja so veränderten Gene eben gar nicht wirksam.
Ich finde, das ist auch, das macht einfach auch nochmal richtig Mut, ja, in allen Belangen jetzt, ja. Also das, in der Satz, man ist seinen Genen nicht hilflos ausgeliefert.
Genau.
Ne? Manche haben da einfach Glück sozusagen, andere haben da weniger Glück. Aber man hat das schon selbst eben auch ein bisschen in der Hand. Manuela hat sich auch weiter um dieses Wissen gekümmert. Sie war nämlich auch nach der Geburt ihrer Kinder bei dir noch weiter ein paar Monate zur Ernährungstherapie. Und ich habe natürlich mit ihr telefoniert und nachgefragt, wie es ihr und den Kindern aktuell so geht.
Also mir geht's gut, müde, aber glücklich. ja, es ist schon natürlich eine Riesenumstellung gewesen. So plötzlich hat man da zwei Babys vor sich. Aber ich glaube, so langsam haben wir uns wirklich eingegroovt, dass wir sagen können, es funktioniert.
Und wie läuft das aktuell? Also wie funktioniert das aktuell mit der Ernährung?
Also wenn ich alleine bin, dann muss ich mal zusehen, dass ich mittags was gegessen habe, weil abends schaffe ich es nicht. Klappt mal besser, mal schlechter. Es ist einfach so, wie die Kinder auch gerade drauf sind, wie ich Zeit habe. Also ich wünsche mir einfach, dass ich jetzt, wenn sie jetzt hier zu Hause so ein bisschen eingegroovt haben, dass ich das jetzt mit der Ernährung wieder, dass es wieder gleichmäßiger wird oder regelmäßiger wird. Weil es ja klar, die erste Zeit ist total aufregend, es ist alles neu. Muss man sich erstmal einfinden sozusagen. Und von daher hoffe ich, dass es jetzt wieder ein bisschen geordneter wird.
Elternzeit ist natürlich eine Zeit des Zurückstellens der eigenen Bedürfnisse, das weiß jeder. Und es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, da den Kurs zu halten. Es kann sein, dass es dann auch noch mal wieder zu kleinen Rückfällen gibt. Das deutet sie ja hier an. Aber das ist nicht schlimm. Ne? Also das Leben ist keine Gerade, sondern verläuft meistens in Kurven. Das, glaube ich, weiß jeder. Ne? Und deshalb ist es auch nicht schlimm. Das muss man wissen. Und wenn man das weiß und sich bewusst macht, was man tut und wie man sich ernährt, dann findet man immer wieder zum richtigen Weg zurück. Also es ist kein Beinbruch, mal wieder ein bisschen schlechtere Phasen zu haben. Am Ende, das Ziel ist klar und ich glaube, das wird sie auch schaffen.
Ja, absolut. Also das hat sie mir auch echt nochmal deutlich gemacht, dass sie das Ziel ja vor Augen hat und dass sie eben auch einfach ja weiß, wie sie es an, ne? Sie hat da von euch einfach Tipps bekommen sagt auch, dass es natürlich deutlich einfacher ist, wenn ihr Partner eben zu Hause ist, ne? Dass sie sich dann wirklich auch mal ums Essen kümmern kann, wenn er sich dann um die Kinder kümmert. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man gleich zwei hat davon, das ist, dass da eben, also bei einem sehe ich das ja schon bei Freundinnen und so, dass da Haushalt und eigenes Leben irgendwie echt hinten anstehen. Und wenn man dann noch zwei davon hat, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber sie hat eben das Werkzeug von euch und hatte auch Bock drauf, das weiter zu verfolgen und auch mit ihren Kindern weiter zu verfolgen. Das hat sie mir auch erzählt. Also fand ich sehr, sehr schön, auch wie die beiden im Hintergrund ein bisschen aktiv waren.
Ich weiß, wie das ist. Ich habe selber zwei Söhne. Insofern, aber sie kamen nacheinander und nicht auf einmal. Das wäre mir auch zu viel geworden, ja.
Ja, über das Thema Ernährung in der Schwangerschaft muss man sagen, kursiert ja sehr, sehr viel im Internet. Und deshalb gucken wir da jetzt mal geordnet und ausführlich drauf.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Ja, Ernährung während der Schwangerschaft ist ja so ein Ding. Vieles soll man nicht essen, anderes dafür soll man auf jeden Fall essen. Das ist ganz gut und wichtig. Und da den Durchblick irgendwie zu behalten, das ist, finde ich, gar nicht so leicht. Ich habe das bei einigen Freundinnen mitbekommen. Also wir versuchen deshalb jetzt mal die wichtigsten Punkte uns anzugucken. Und vorweg, ein Mythos ist ja, dass man in der Schwangerschaft für zwei essen soll. Ist das so?
Nein, natürlich nicht. Der Energiebedarf steigt in der Schwangerschaft zwar an, aber nur leicht. Wichtig ist, dass man eben nährstoffreich ist. Das Kind entsteht ja aus diesen Nährstoffen. Der Nährstoffbedarf ist einfach höher.
Was ist denn so eine gesunde Zunahme in der Schwangerschaft?
Bei einer Frau, die so normalgewichtig ist, sollte die Gewichtszunahme maximal 16 Kilo betragen. Bei starkem Übergewicht, also bei Adipositas, wird eine Gewichtszunahme von maximal 9 Kilo empfohlen. So, und am Ende der Schwangerschaft wiegt der Fötus übrigens zusammen mit der Plazenta rund 5 Kilo. Der Rest verteilt sich auf die erhöhte Körperflüssigkeit, die neu gebildeten Gewebe und die eingelagerten Fettreserven.
Das bedeutet ja aber auch, wenn das Kind raus ist, da sind dann ja erstmal nur, dass ja ein Drittel von dem oder die Hälfte von dem, was dann erstmal an Gewicht verschwindet. Ne?
Mhm. Genau, genau. Und deshalb lohnt es sich für die Frauen, auch während der Schwangerschaft ihr Gewicht im Auge zu behalten und sich entsprechend zu ernähren.
In der Schwangerschaft können ja auch so Beschwerden auftreten, vor allem in den ersten 3 Monaten, ne, wie Übelkeit, also diese klassische Schwangerschaftsübelkeit. Was hat es damit auf sich?
Warum das so ist, ist noch nicht ganz geklärt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Schutzreflex des Körpers vor Toxinen, also vor Vergiftung ist. Wir müssen uns ja vorstellen, dass Pflanzen nicht nur positive sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, sondern auch Gifte. Es gibt viele giftige Pflanzen. Und wenn die Gefahr bestand, dass eine Mutter so etwas Giftiges gegessen hatte, dann will die Natur lieber, dass sie erbricht. Und deshalb ist dieser Schutzreflex vor Giften hochgestellt. Ja? Es soll das Kind schützen, aber auch bestimmte Hormone scheinen eine Rolle zu spielen.
Eine schwere Schwangerschaftsübelkeit gibt es ja bei manchen auch. Da erbrechen die Schwangeren bis zu 5-mal am Tag. Und das kann dann ja aber auch wieder wirklich gefährlich werden. Da muss man dann auf jeden Fall zum Arzt oder zur Ärztin. Was kann denn aber bei so einer leichten Schwangerschaftsübelkeit helfen?
Also ein Tipp ist zum Beispiel kurz vor dem Aufstehen eine Kleinigkeit im Bett zu essen, wie Zwieback oder dazu ein bisschen Tee zu trinken, Kamille, Ingwertee zum Beispiel, das könnte helfen. Gerade Ingwer hat ja auch so eine antiemetische, also eine übelkeitsmindernde Wirkung. Außerdem dann lieber kleinere Mahlzeiten, den Magen nicht so dehnen. Denn Magendehnung kann auch Übelkeit verursachen. Und mindestens eben ja 2 Liter ungefähr pro Tag trinken.
Also bei Schwangeren, für Schwangere ist Intervallfasten dann eher nichts. Sie sollen dann lieber mehrere kleine Mahlzeiten essen. Sodbrennen hatten wir auch bei Manuela aus eben schon erzählt, das haben auch einige. Es gibt aber auch dann so Beschwerden ja wie Verstopfung. Ne? Wie kommt das zustande?
Ja, also die Verstopfung kann mehrere Gründe haben. Also weniger Bewegung, höhere Hormonwerte und das kann die Darmbeweglichkeit verlangsamen. Außerdem drückt ja das wachsende Kind ja auch auf den Darm. Und da ist der Darm dann in seiner Bewegung möglicherweise auch eingeschränkt.
Was kann man da dagegen machen?
Ja, das beste Rezept dagegen ist eine ballaststoffreiche Ernährung. Mhm. Und das Problem ist, dass die meisten Deutschen sich eben nicht ballaststoffreich genug ernähren. Und dem kann man aber zu Leibe rücken, indem man sagt, mehr Vollkornprodukte. Ja, also mit Gemüse und Obst kriegen wir die Ballaststoffmenge nicht hin. Wir brauchen Samen, Nüsse, Kerne und die liefern dann etwa die Hälfte der notwendigen Ballaststoffmenge. Wichtig ist es dabei auch noch ausreichend zu trinken, denn die Ballaststoffe wollen aufquellen und das regt dann die Darmtätigkeit an.
Okay, und welche Lebensmittel sollten Schwangere denn lieber nicht essen?
Ganz klassisch sind ja rohe Lebensmittel auf der Liste, wie Mett, aber auch geräucherter Schinken, roher Fisch in Sushi und Räucherlachs. Viele wissen zwar, dass Rohmilchprodukte ungünstig sind, aber auch Weichkäse oder Brie wäre nicht empfehlenswert. Und das ist dann weniger bekannt.
Den Link zur ausführlichen Liste, den stellen wir euch in die Shownotes, denn das ist ja schon einiges. Dass Schwangere bestimmte Lebensmittel nicht essen sollten, wissen ja wirklich viele. Aber was steckt denn dahinter?
Ja, dadurch sollen Lebensmittelinfektionen verhindert werden. Denn die können ja während der Schwangerschaft auf den Fötus übergehen. Und in dieser ganz empfindlichen Phase kann es bei dem Kind zu schweren Erkrankungen führen.
Wir haben eben schon mal gerade über Fisch gesprochen. Da gibt es ja noch mehr zu beachten. einige Fische wie Thunfisch zum Beispiel, denn das ist ja so ein sehr gängiger, den gibt es ja auch in der Dose und so, die haben höhere Methylquecksilbergehalte. Das ist auch ein Problem, ne?
Ja, für uns alle, aber natürlich ganz besonders in der Schwangerschaft. Bei ungeborenen Säuglingen kann Methylquecksilber Nervenschäden verursachen. Deshalb wird Schwangeren und Stillenden geraten, bestimmte Fischsorten zu meiden.
Das haben wir natürlich für euch auch nochmal online aufgeführt, bei welchem Fisch Vorsicht geboten ist. Und nicht nur Quecksilber kann ja schaden. Absolut tabu ist für Schwangere natürlich Alkohol. Ich denke, das sollte mittlerweile hinreichend bekannt sein, aber man kann es einfach nicht oft genug sagen.
Ja, ist ein Wahnsinn, ne? Es sollte hinreichend bekannt sein, aber ich habe gerade neulich eine Untersuchung gelesen, nach der noch nicht mal jedem Arzt klar ist, dass ein Gläschen Alkohol tatsächlich schon zu einer Schädigung des Kindes führen kann. Und das reicht dann nämlich schon. Das liegt daran, dass der Fötus den Alkohol nicht abbauen kann. Da fehlen noch die entsprechenden Enzyme und dadurch bleibt der Alkohol im Organismus länger und kann noch zellschädigender wirken, als das ohnehin schon tut. Denn Alkohol ist tatsächlich ein Gift. Und das muss man sich immer klar machen. Dieses Gift darf nicht ans Kind gelangen. Denn das kann zu Fehlbildungen, Wachstumshemmung, zu Schädigung von Gewebe und Nervenzellen und besonders tragisch zu irreversibler Intelligenzminderung des Kindes führen.
Also kann wirklich das ganze Leben eines Menschen einfach zerstören.
Ja, es kann eine schwere Behinderung daraus resultieren. Und wir wissen, dass allein in Hamburg 500 Kinder mit einer alkoholbedingten Schädigung zur Welt kommen. Furchtbar. Deutschlandweit sind es 20.000 pro Jahr. Und das ist ein Riesendrama im späteren Leben des Kindes, auch für die Familie. Aber auch Rauchen kann eben schwere Konsequenzen haben, wie Fehlgeburten und Fehlbildung. Man muss sich klar machen, alle Gifte müssen vom Kind weggehalten werden, weil in dieser ganz empfindlichen Phase, wo sich Zellen teilen, da können wir solche Gifte nicht gebrauchen. Die stören die Zellteilung und an ganz bestimmten Scheidewegen kommt es dann zu richtig schweren Missbildungen.
Also das mussten wir jetzt hier einfach nochmal kurz an dieser Stelle ansprechen.
Ja, das liegt mir wirklich am Herzen, weil diese 500 Kinder, die müssen wir nicht pro Jahr haben in Hamburg.
Ja, ne? Absolut. Also das ist wirklich so ein Ding. Aber natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir gucken jetzt hier mal weiter auf die Ernährung. Damit Mutter und Kind gesund bleiben, ist es eben ja auch wichtig und das Kind sich eben gut entwickelt, ist es wichtig, auf Vitamine und Mineralstoffe zu achten. Der Bedarf ist ja in der Schwangerschaft eben deutlich erhöht. Da muss man dann wirklich mehr oder weniger für zwei Nährstoffe aufnehmen. Und wir haben schon vorhin einmal kurz drüber gesprochen. Folsäure, Jod, Omega-3, Vitamin D, das sind so Dinge, die kann man über die Ernährung nicht ausgleichen. Die muss man dann eben als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Lass uns mal mit Folsäure starten. Warum ist es wichtig, die zu substituieren?
Bei Folsäure empfehle ich 400 Mikrogramm pro Tag als Nahrungsergänzungsmittel. Aber was da genau gut ist, das sollte man am besten individuell mit der betreuenden Praxis besprechen. Folsäure ist für die Zellteilung und das Wachstum des ungeborenen Kindes von Anfang an unentbehrlich. Ein Folsäuremangel nämlich, der könnte bei Kindern zu einer Fehlbildung des Rückenmarks und des Gehirns führen. Deshalb ist es das wichtigste Vitamin überhaupt in der Schwangerschaft. Es schadet nicht, zusätzlich Folsäurequellen zu essen. Das ist immer gut, wie Kohl, Spinat, Tomaten, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Obst. Das ist immer gut und das sollte man auch fürs ganze Leben natürlich beibehalten. Aber in der Schwangerschaft ist es besonders wichtig.
Gehen wir mal weiter mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Wie sieht's mit Jod aus?
Ja, bei so einem Kind reichen 100 bis 150 Mikrogramm pro Tag. Bei einer Zwillingsschwangerschaft, da sollten das schon 150 bis 200 Mikrogramm sein. Ausreichend Jod ist unter anderem wichtig für das Wachstum des Kindes, die Reifung der Knochen und ganz besonders wichtig für die Gehirnentwicklung. Wir sprechen da eben auch von der Intelligenz, die durch Jod gefördert wird.
In welchen Lebensmitteln ist Jod drin? Also ich würde mal denken in Fisch.
Ja, ne? Klassiker. Meeresfische wie Seelachs, Hering, aber, und das ist besonders in unserer Gesellschaft wichtig, jodiertes Speisesalz. Und darauf sollte man dann auch achten. Und da habe ich einen wichtigen Tipp. Sollte also lieber ein Salz ohne Rieselhilfe sein. Das sind Trennmittel und die sind möglicherweise gesundheitsschädigend.
Wie kommt man, da habe ich noch nie drauf geachtet, wie findet man, also ist das ansonsten in jedem Salz drin? Wo findet man das? Steht das auf der Verpackung drauf?
Ja, das steht auf der Verpackung und Salz ohne Rieselhilfen bekommt man zum Beispiel im Reformhaus beispielsweise.
Okay, und da ja, werde ich in Zukunft mal drauf achten. Mhm. Als drittes Nahrungsergänzungsmittel hattest du vorhin Omega-3 genannt.
Omega-3, da sollte man vorher den Omega-3-Index bestimmen lassen. Das ist wichtig. Also die Versorgung des Körpers, der Mutter, mit Omega-3-Fettsäuren. Und dieser Wert, der wird in Prozent angegeben, der sollte über 8 liegen. Und Kinder brauchen das Omega-3 für eine gesunde Hirnentwicklung. Da steckt ganz viel Omega-3 drin im Gehirn. Und dadurch, dass sich die Kinder die Omega-3-Fettsäuren eben aus dem Körper der Mutter holen, müssen sie ja, verarmen die Mütter an diesen wertvollen Fettsäuren und haben dann zur Geburt ein höheres Risiko für eine Wochenbettdepression.
Und welche Menge Omega-3 ist dann sinnvoll?
Ja, wer so einen Omega-3-Mangel hat, also unter einem Index von 8% liegt, der sollte 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag zu sich nehmen. Das ist so ein Teelöffel voll Algenöl beispielsweise. Interessanterweise ist ja, dass man kann auch Fischöl nehmen, aber die Fische haben es auch von den Algen über die Nahrungskette aufgenommen. Am Ende ist es immer eine pflanzliche Fettsäure. Am besten immer zu einer fettreichen Mahlzeit und dann nur kann es vom Körper optimal aufgenommen werden. Aber wichtig, diese Öle sind sehr, sehr wärmeempfindlich und die müssen immer kalt verwendet werden. Hitze zerstört die Omega-3-Fettsäuren.
Kommen wir zum letzten Punkt, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D.
Also Vitamin D, da empfehle ich 3000 Einheiten pro Tag, das ist etwas mehr in der Schwangerschaft. Und ein Vitamin D-Mangel könnte nämlich das Risiko für Präeklampsie, die Schwangerschaftsvergiftung, erhöhen, aber auch das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes und Frühgeburten. Wir finden zum Vitamin D, wenn man das jetzt mal so hier als Thema hat, finden wir bei vielen Krankheiten immer so die Tendenz, dass eine bessere Vitamin D-Versorgung günstiger ist, als zu wenig zu haben.
Aber auch da sollte man es wirklich absprechen, ne? Nicht irgendwelche hochdosierten Präparate nehmen, weil Vitamin D lagert sich eben ja auch im Körper ein und kann dann auch wieder Schäden.
Genau, bei Überdosierung droht eine Nierenschädigung, da war nicht vor. Also blind mit Nahrungsergänzungsmitteln zu agieren, ist eine ganz gefährliche Sache, besonders im Hochdosisbereich.
Da haben wir jetzt mal einiges abgeklappert hier. Es ist einiges zu beachten, wenn man schwanger ist. Jetzt gehen wir das Ganze aber mal praktisch an und besprechen ein passendes Rezept.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Was hast du mir denn heute mitgebracht?
Ein Korb, schau mal, voller leckerer, gesunder Sachen. Hier zum Beispiel
Champignons.
Eine super Eiweißquelle. Übrigens ist da auch noch ein bisschen Vitamin D drin. Mhm. Nicht viel, aber immerhin. Und ich habe ein leckeres Rezept mitgebracht für gefüllte Champignons mit Räuchertofu. Mhm. Den habe ich hier, den Räuchertofu.
Ah ja, was haben wir denn da noch drin? Ich sehe Feta.
Auch
Feta. Immer super.
Dann
Tomaten,
tolle Vitamin C und Folsäurequelle. Mhm. Dann habe ich hier noch Olivenöl, natives Olivenöl und Oliven, gesunde Fette, die ja auch in den Oliven stecken. Die habe ich hier auch mitgebracht. Schöne, leckere Oliven und die Pinienkerne. Ja, noch mehr Eiweiß.
Oder?
Ja, genau, eine Eisenquelle und eben auch nochmal zusätzlich eine Eiweißquelle.
Mhm. Und wie bereitet man das Ganze dann zu?
Also, du mischst Tofu mit Tomate, Oliven und Feta, ein bisschen Olivenöl dazu, die Pinienkerne hier und dann kommen noch getrocknete Kräuter wie Oregano, Basilikum und Petersilie dazu und ein bisschen Salz und Pfeffer. Bei den Champignons wird der Stiel natürlich entfernt, kann man später noch eine kleine Pilzsuppe machen und in dieses kleine Loch gibst du dann die Tofu-Masse. Und das kommt in den Ofen, 10 Minuten, toll,
ne? Das geht aber super, super schnell. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich, auch wenn da hochwertiges Eiweiß und so drin ist, aber dass ich da von den Pilzen nicht so richtig satt werde.
Ja, du befürchtest nicht satt zu sein, das habe ich nicht gesagt. So, und da habe ich hier noch einen Kürbis. Und daraus machen wir Kürbispommes.
Kürbispommes? Ja. Das klingt irgendwie sehr, sehr lecker. Wie macht man das denn? Ich kann mir vorstellen, dass sie relativ weich dann auch bleiben, matschig bleiben.
Na, also erstmal brauchst du ein scharfes Messer, um diesen Kürbis zu zerschneiden. Da schneidest du ganz kleine pommesartige Streifen raus. Und das mischst du dann in einer Schüssel mit Olivenöl, Chiliflocken, Paprikapulver und ein bisschen Salz. Und dann werden die Kürbispommes in der Schüssel nochmal ein bisschen gewendet, auf Backpapier gelegt, nebeneinander. Dann den Ofen natürlich vorgeheizt, bei 180 Grad ungefähr. Und fertig sind die dann nach 15 bis 20 Minuten.
Ja, da könnte man quasi die letzten 10 Minuten dann die Champignons noch mit in den Ofen dazu tun.
Gute Idee.
Und dann, ja, also...
Genau.
Klingt echt nach einer sehr, sehr guten Kombi. Also gerade die Kürbispommes haben es mir angetan.
Ja, da wirst du ganz bestimmt mit gut satt mit.
Ja,
ne?
Von Kürbis wird man auf jeden Fall satt.
Und doch, ist total lecker.
Klingt richtig, richtig gut. Vielen Dank, Matthias, für dieses leckere Rezept.
Gerne, Julia. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, wir haben ja echt nochmal heute einiges zusammengetragen, so ernährungstechnisch in der Schwangerschaft, ne, was es da so zu beachten gilt. Jede Menge weitere spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, wenn ihr die machen wollt, dann solltet ihr die immer mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Katja Gundlach und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten in der ARD-Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, um keine Folge mehr zu verpassen. Und empfehlt uns vielleicht auch gern weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die nicht so zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht schon und aber neugierig, was welche Lebensmittel in unserem Körper so machen. Jetzt, wo wir heute so viel über Schwangerschaft geredet haben, da möchte ich euch nochmal den Podcast Tatsächlich Schwanger von meinen Kolleginnen von Enjoy empfehlen. Vor allem, wenn ihr gerade selber schwanger seid oder es werden möchtet oder vielleicht eine schwangere Partnerin habt. Denn ihr habt bestimmt super viele Fragen. Und die Antworten, die braucht ihr euch nicht mühsam zusammenzusuchen. Die kriegt ihr alle in diesem Podcast beantwortet. Wissenschaftlich und aktuell von einer Ärztin, die schon über 3000 Geburten begleitet hat. Manuela, so heißt die Ärztin, die weiß, was wichtig ist für euch und kann euch damit ganz viel Unsicherheit nehmen. Und dabei gibt es keine Tabus. Fragen wie, was darf ich in der Schwangerschaft und was nicht? Oder wie wahrscheinlich ist eine Fehlgeburt? Oder auch, wie läuft so eine Geburt denn überhaupt ab? Das beantwortet Manuela im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide eben auch schon kleine Kinder haben und dazu ihre vielen persönlichen Erfahrungen und Tipps teilen. Die erste Staffel Tatsächlich Schwanger, die gibt's in der ARD Audiothek. Da habt ihr 12 Folgen, die wie eine Reise aufgebaut sind. Los geht's mit den Fragen in dem Moment, wenn man den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Und dann geht es um Untersuchungen, die Vorbereitung auf die Geburt selbst, das Stillen und das Ende der Reise ist dann das Wochenbett. Den Link zum Podcast, den packen wir euch dann auch in die Shownotes. Hört unbedingt mal rein, es lohnt sich. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.